Psalm 110, wer mitlesen möchte, ich lese aus der Schlachterübersetzung. Ein Psalm Davids. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion, herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk ist willig am Tag deines Kriegszuges. In heiligem Schmuck aus dem Schoß der Morgenröte tritt der Tau deiner Jungmannschaft hervor. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert König am Tage seines Zorns. Er wird Gericht halten unter den Heiden. Es wird viele Leichen geben. Er zerschmettert das Haupt über ein großes Land. Er wird trinken aus dem Bach am Weg. Darum wird er das Haupt erheben. Nun, der 110. Psalm ist der Psalm, der im Neuen Testament am häufigsten zitiert wird. Es gibt also keinen anderen Psalm, die mehr zitiert werden im Neuen Testament als dieser Psalm. Und allein das macht es schon diesen Psalm wert, einmal etwas in die Tiefe zu gehen. Es gibt mindestens 5 direkte Zitate von diesem Psalm und je nachdem, wie man zählt, mindestens 14 indirekte Zitate, wo auf diesen Psalm Bezug genommen wird. Und sie alle weisen auf Jesus Christus, den Messias, hin. Es ist ein messianischer Psalm. Er spricht vom Messias, von Jesus Christus. Er wurde von David verfasst, aber er spricht nicht über David, sondern über den größeren David, über den Messias. Er ist ein Juwel göttlicher Prophetie. Und dieser Psalm zeigt uns Jesus, den Messias, als König, als Herrscher, aber auf der anderen Seite auch als Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Jesus stellte den Pharisäern einmal die Frage in Matthäus 22, 42 und sprach: Was denkt ihr denn von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Und die Pharisäer sagten wie aus der Pistole geschossen: Er ist Davids Sohn. Und da hatten sie recht. Das war ja die große Hoffnung der Israeliten, dass einmal der Messias aus dem Geschlecht Davids kommen sollte. Und auf die richtige Antwort der Pharisäer stellt nun Jesus ihnen eine weitere Frage in Matthäus 22, 43. Er spricht zu ihnen: Wieso nennt ihn denn David im Geist Herr? Indem er spricht: Der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Wenn also David ihn Herr nennt, wie kann er dann sein Sohn sein? Und das war eine Frage, da waren die Pharisäer überfordert, denn sie hatten keine Antwort. Und das lesen wir dann im Vers 46: Und niemand konnte ihm eine Antwort darauf geben. Was Jesus den Juden zeigen wollte, war doch Folgendes: Ja, da kommt einer, der ist größer als David. Da kommt der Messias, und weil dieser kommende Messias größer ist als David, darum muss sich auch David diesem Messias beugen. Und wir wissen, dieser Messias war Gottes Sohn, der auch Gott war. Und das begriffen die Juden nicht. Bis heute warten sie auf den Messias, bis heute deuten die Juden auch diesen Psalm messianisch und erwarten einen Messias. Aber dieser Messias, den die Juden erwarten, das ist ein Mensch, der mit besonderen Kräften ausgestattet sein soll durch den lebendigen Gott. Aber wir wissen, dieser Messias ist bereits gekommen, indem der Jesus Christus ist, der Sohn Gottes und zugleich Gott war. Ja, und dann nach der Auferstehung, als der Sohn aus dem Himmel den Heiligen Geist gesandt hatte, Apostelgeschichte 2, die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu, da steht dann Petrus auf und hält eine Predigt, so aus dem Stegreif. Der hat das viel besser gekonnt wie ich. Ich muss mir ja auch meine Notizen machen, damit ich nichts vergesse. Aber der steht dann, dieser einfache Mann, der ein Fischer war, der steht dann erfüllt vom Heiligen Geist vor den Juden. Und dann hält er in Apostelgeschichte 2 eine Predigt und dann nimmt er Bezug auf Psalm 110. Da heißt es in Apostelgeschichte 2, 32 bis 36: Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt, selbst der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich die Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Also nicht David ist in den Himmel aufgefahren und hat sich zur Rechten Gottes des Vaters gesetzt, sondern Jesus Christus, der Sohn Gottes, der hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Warum hat unser Herr und Erlöser, der König und hohe Priester zur Rechten Gottes, warum hat er eigentlich seine Herrschaft damals noch nicht aufgerichtet? Er hätte doch nach dem errungenen Sieg auf Golgatha in den Himmel auffahren können und seine Herrschaft aufrichten können. Dann wäre das tausendjährige Reich wahrscheinlich schon sofort gekommen oder wie auch immer die Ratschlüsse Gottes sind. Aber die Bibel gibt uns auch hier die Antwort. In Hebräer 10, Verse 12 bis 13 heißt es, er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt und erwartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Der Messias Jesus Christus sitzt zur Rechten des Thrones Gottes in seiner ganzen Machtfülle und die Bibel sagt uns, erwartet hinfort. Und warum tut er das? Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, der er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Ihr Lieben, das ist der Grund, warum der Messias hinfort wartet. Er möchte, dass noch viele Menschen zum Glauben an Jesus kommen und errettet werden. Gott in seiner Langmut, der Weltenrichter und der Weltenerlöser, erwartet, bis die letzte Seele eingegangen ist, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Aber wie sieht das nun in unserem Leben aus, ihr Lieben? Wir können ja diese Wahrheit jetzt irgendwo wahrnehmen, wir können sie speichern, wir können sie mit unserem Verstand erfassen. Aber hat denn diese Wahrheit eigentlich in deinem Leben, liebe Schwester, in deinem Leben, lieber Bruder, in unserem Leben, hat das eine Bedeutung, eine Auswirkung? Oder ist das jetzt einfach nur ein Gottesdienst, den wir feiern und dann gehen wir wieder nach Hause und leben so weiter wie bisher? Sitzt unser Herr und Erlöser weit weg von uns da oben zur Rechten des Vaters in einem unzugänglichen Licht und wir sind hier unten und leben in einer Zeit, in der der antichristliche Geist immer stärker wird, in der die Finsternis immer mehr um sich greift und irgendwie hat das eine mit dem anderen nichts zu tun? Nein, ihr Lieben, Psalm 113, die Verse 5 bis 7. Wer ist wie der Herr, unser Gott, der in solcher Höhe thront, der so tief hinunter sieht, auf den Himmel und auf die Erde, der den Geringen aufrichtet aus dem Staub und den Armen erhöht aus dem Kot? Ihr Lieben, wer ist wie unser Herr? Und wenn der Herr Jesus dein Herr und Heiland ist, du, dann darfst du das wissen, wer ist wie dein Herr, der in deinem Herzen lebt, durch seinen Geist. Du bist in Jesus, in Christus und Christus ist in dir durch den Geist. Und da schaut er aus der Höhe vom Throne Gottes hinab auf die Tiefen der Erde und stellt euch vor, er schaut sogar ins Erzgebirge hinein. Nun, Mari Monsen war eine norwegische Missionarin in China, die in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts dort missionierte. Und sie lebte in dieser Zeit in ständiger Bedrohung, insbesondere durch Banden von Gesetzlosen und von Rebellen, die das innere Chinas unsicher machten. Und da war sie eines Tages unterwegs mit Missionaren und sie war in einer Stadt und missionierte dort, besuchte Glaubensbrüder und Schwestern in dieser Stadt. Und dann kam die Botschaft, dass die Rebellen besiegt worden war vom Heer des Kaisers und sich nun auf die Stadt zubewegten, um an dieser Stadt Rache zu üben. Sie hörten schon die Schüsse, sie hörten die Schreie. Und dann versammelten sie sich, diese kleine Schar von Gläubigen, in einem Haus. Sie lasen Gottes Wort und plötzlich wurde dieses eine Wort aus 1. Petrus 5, Vers 7 in ihrem Geist so lebendig. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und in diesem Wort, da fanden sie innere Stärke und innere Ruhe. Und als die Dunkelheit hereinbrach, begaben sie sich mit dieser Verheißung aus Gottes Wort in die Nachtruhe. Man hörte draußen die Schreie, man hörte draußen die Schüsse. Viele der Rebellen waren bereits in die Stadt eingedrungen. Am nächsten Morgen saßen sie zusammen am Frühstückstisch und plötzlich hören sie, wie der Gewehrkolben eines Rebellen an die Türe schlug. Marie Monson ging zur Türe und öffnete dem Rebell die Türe. Sie lächelte ihn an und bat ihn hereinzukommen und bot ihm an, etwas Tee zu trinken und etwas zum Essen einzunehmen. Und sie fragte diesen Rebellen, sie haben sicherlich nicht viel Zeit. Und der Rebell sagte und seufzte, nein, ich muss gleich weiter, aber es ist gut, dass ich hier ein wenig ausruhen kann. Der war aber völlig verdattert, dass er keine Gesichter vor sich sah, die voller Angst waren, sondern Gesichter, die ihn anlächelten und die ihn sogar baten, komm herein und trinke mit uns Tee und ess etwas mit uns zusammen. Und nach kurzer Zeit, nachdem er sich gestärkt hatte, verließ der Rebell dieses kleine Haus und er sagte zu Marie Monson, sie brauche sich keine Gedanken zu machen, dieses Haus wird von keinem der Rebellen angetastet werden. 24 Stunden später zogen die Rebellen aus der Stadt ab und sie hatten eine Verwüstung hinterlassen. Aber ein Haus blieb unversehrt. Es war dieses Haus, in dem Gottes Volk war. Und seht ihr, da hat Marie Monson und die anderen Geschwister, die haben etwas begriffen, auch von Psalm 110. Unser Herr und Heiland, er herrscht über Himmel und Erde. Und alles, was hier geschieht, das ist in seinen Händen. Und wenn ich euch das doch mitgeben könnte heute Nachmittag, oh, dann wäre ich wirklich froh, ja, dass ihr das wissen dürft. Nein, der Herr ist nicht fern von uns, sondern wir sind in ihm und er in uns durch seinen Geist und er herrscht inmitten seiner Feinde. Gott ist es, der die Geschicke lenkt und Gott kennt auch deine Geschicke. Gott kennt auch deine Situation. Gott kennt auch deine Nöte. Gott kennt deine Gebete. Und du darfst eines wissen, Gott hat alles in seiner Hand und du darfst dich bei ihm geborgen wissen. Also Vers 1 und 2 zeigen uns Gott, den Sohn, der zur Rechten des Vaters sitzt, der das Zepter der Macht in seiner Hand hält und der inmitten seiner Feinde herrscht. Ja, da werde ich auch am Psalm 23 erinnert, dass unser Haupt gesalbt wird inmitten der Feinde. Und manches Mal, da sind wir doch umrungt von Feinden, von Leuten, die es nicht gut mit uns meinen und mit der Botschaft, die wir weitergeben. Und doch, der Herr herrscht inmitten seiner Feinde. Aber nun kommen wir zu Vers 3. Und das zeigt uns sein Volk, Gottes Volk. Da heißt es dein Volk. Es ist das Volk des auferstandenen Messias. Es ist das Volk des Hohepriesters Jesu Christi nach der Ordnung Melchisedeks. Dein Volk ist willig am Tag deines Kriegszuges. In heiligem Schmuck aus dem Schoß der Morgenröte tritt der Tau deiner Jungmannschaft hervor. Ja, da liest man so drüber, aber ihr Lieben, ich habe mich doch mal in jedes Wort hinein verbissen. Oh, da sind solche Schätze in Gottes Wort. Der Herr spricht also in diesem dritten Vers des Psalmes prophetisch von der Gemeinde. Es ist ja sein Volk, es ist ja das Volk Jesu Christi. Es ist das neutestamentliche Bundesvolk. Und da besteht also eine Verbindung zwischen dem Volk Gottes und dem Herrn und Heiland, der zu Rechten des Vaters sitzt. Und möge der Heilige Geist die Augen unserer Herzen für diese Wahrheiten doch eröffnen. Der Apostel Paulus schreibt in Epheser 1, Vers 15 und weitere Verse folgendes. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, Ihr Lieben, unterstreicht euch das. Damit ihr wisst, das ist kein verstandesmäßiges Wissen, das ist die Gewissheit des Glaubens. Damit du diese Gewissheit des Glaubens in deinem Herzen trägst. Damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Da kann man einfach drüber hinweglesen, aber vertieft euch einmal in diese gewaltigen Worte der Heiligen Schrift und erlangt doch so diese Gewissheit des Glaubens, dass ihr wisst, was die Hoffnung eurer Berufung ist, was die Wirksamkeit der Macht seiner Stärke ist. Und nun höre, jetzt kommt was Entscheidendes, Vers 20 bis 23. Das ist die Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, hat er, Gott der Vater, in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und ihn zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Seht ihr, hier haben wir wieder ein indirektes Zitat aus Psalm 110. Hoch über jede Gewalt und jede Macht und jede Kraft und jede Herrschaft und jeden Namen. Ja, hoch über jede Gewalt, eigentlich ist das fast zu schwach übersetzt. Das griechische Wort an dieser Stelle bedeutet hoch erhoben, in höchstem Maße souverän, übermächtig, machtvoll, unbesiegbar, gewaltig, gigantisch, über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und über jeden Namen. Und diese Kraft, ihr Lieben, die wurde an dem Tag der Auferstehung Jesu Christi wirksam. Und in dem Augenblick, als du wiedergeboren wurdest, als du Ja zu Jesus gesagt hast, als er dein Herr wurde und du den Heiligen Geist empfangen hast, da hast du eine Verbindung bekommen zu dieser Auferstehungskraft Jesu Christi. Und einmal, ihr Lieben, werden unsere Leiber durch diese gewaltige Macht und Kraft verwandelt werden in dasselbe Bild des Sohnes Gottes. Ihr Lieben, diese Kraft, die ist wirksam. Die ist in unserem Leben verfügbar. Sie ist die Kraft, die uns hilft, voranzugehen und Hindernisse zu überwinden. Und da gibt es nichts in dieser Welt, es gibt nichts in deinem Leben, was der Herr nicht in seinen Händen hält. Und nun, ihr Lieben, kommt ein Und in der Heiligen Schrift. Und dieses Und verbindet das, was zuvor gesagt wurde, mit dem, was folgt. Und ihn, den Priesterkönig nach der Ordnung Melchisedeks, als Haupt über alles der Gemeinde gegeben hat, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Und nun könnt ihr verstehen, dass der Herr Jesus Christus, der zu Rechten des Vaters sitzt, dass dieser Jesus Christus nicht irgendwo weit, weit weg ist, da oben auf dem Thron Gottes und wir sind weit, weit weg da unten, sondern er ist uns als Haupt über die Gemeinde gegeben. Das heißt, die Gemeinde ist verbunden mit dem Haupt im Himmel, der zu Rechten des Vaters sitzt. Und ich habe mir eines sagen lassen, es gibt kein Lebewesen, das ohne Haupt leben kann, oder? Und so sind wir als Gemeinde nur dann lebensfähig, wenn wir mit dem Haupt Jesu Christi verbunden sind. Und weil wir mit dem Haupt Jesu Christi verbunden sind, darum sind wir auch mit seiner Kraft und seiner Herrschaft verbunden. Und das war Gottes Plan und Heilsratschluss von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott, der Vater, sandte Gott, den Sohn, damit er als Sieger von Golgatha einmal auferstehen sollte und wieder zur Rechten des Vaters sich setzen sollte, als Haupt der Gemeinde, wodurch nun jedes Glied in der Gemeinde verbunden ist mit diesem geistlichen Leib. Und man kann den Sieg Jesu nicht von der Gemeinde trennen. Der Sieg Jesu Christi und seine Herrschaft und seine souveräne Allmacht, die ist untrennbar miteinander verbunden. Und in welchem wunderbaren prophetischen Wort wird uns die Gemeinde im Psalm 110, Vers 3 gezeigt. Das ist nun ein Vers über Gottes Volk, das verbunden ist als Leib Christi mit dem Haupt. Vers 3. Dein Volk ist willig, am Tag deines Kriegszugs, in heiligem Schmuck aus dem Schoß der Morgenröte tritt der Tau deiner Jungmannschaft hervor. Du, das ist eine Beschreibung von dir als Teil der Gemeinde. Ist doch wunderbar, oder? Und da sehe ich 5 Punkte. Erstens, dein Volk ist willig. Zweitens, am Tag deines Kriegszuges. Wir stehen in einem geistlichen Kampf. Drittens, in heiligem Schmuck. Viertens, aus dem Schoß der Morgenröte. Und fünftens, der Tau deiner Jungmannschaft. Der Sinn des Verses ist also folgender. Der Messias Jesus Christus ist erhöht zur Rechten Gottes des Vaters, wo er als Haupt über seiner Gemeinde ist. Und seine Gemeinde, das ist seine Jungmannschaft, die durch den Tau Gottes gestärkt und gekräftigt und erquickt wird, die bereit ist für ihn in den Glaubenskampf zu ziehen, die mit ihm einmal die Herrschaft über diese ganze Erde antreten wird. Und die Eigenschaften, die mir der Messias selbst innehat, als ein königlicher Priester, ihr Lieben, die haben wir auch in unserer geistlichen DNA, wenn ich es mal so sagen darf. Auch wir, so sagt der Apostel Petrus, sind königliche Priester. Und wir sind berufen, Gott zu dienen, einmal als Priester, aber auch einmal als Könige werden wir mitherrschen mit Jesus Christus. Ein paar Gedanken zu Punkt Nummer 1. Dein Volk ist willig. Nun ja, was willig ist, das wissen wir. Aber ich habe mal in den hebräischen Text hineingeschaut und dann habe ich gesehen, da steht ein Wort, das eigentlich aus der Tempelsprache, aus der Priestersprache genommen ist. Da steht im Hebräischen das Wort Nödabar. Und dieses Wort bedeutet eigentlich in den meisten anderen Stellen, wenn wir in den 5 Büchern Mose nachlesen, da bedeutet es eine freiwillige Opfergabe. Also eine freiwillige Opfergabe, ihr Lieben, die bringt man ja freiwillig. Aber es gab im Alten Testament auch Pflichtgaben, die gebracht werden mussten. Wer Teil des Volkes Gottes war, der musste gewisse Brandopfer und Sündopfer und Schuldopfer bringen. Und wenn er die nicht darbrachte, dann gehörte er nicht zum erlösten Bundesvolk. Daneben, neben diesen Pflichtgaben, da gab es auch die freiwilligen Gaben. Und diese freiwilligen Gaben sollten etwas zum Ausdruck bringen. Sie sollten nämlich dem Israeliten zeigen, mit dieser freiwilligen Gabe, da gebe ich freiwillig, aus Freude, aus meinem Herzen heraus, meinem Gott eine Gabe, die ich ihm eigentlich gar nicht geben müsste. Aber weil ich mich so freue an der Erlösung und an dem, was Gott in meinem Leben wirkt, da gebe ich dir freiwillig eine Gabe. Das war der Sinn der freiwilligen Gabe. Und diese freiwillige Gabe, die sollte auch eines symbolisieren. Ich gebe Gott nicht eine freiwillige Gabe, ein freiwilliges Opfer, sondern ich gebe mich selbst dir, dem lebendigen Gott, als freiwillige Gabe hin. Dein Volk ist willig. Man könnte fast übersetzen, dein Volk bringt beständig freiwillige Opfergaben. Wenn man dann im Alten Testament einmal nachforscht, wo kommen denn diese freiwilligen Gaben vor, sehen wir in 3. Mose die Friedensopfer. Diese Friedensopfer, die werden in 3 Gruppen eingeteilt. Einmal die Dank- oder Lobopfer. Auch das ist ein freiwilliges Opfer. Und Gott kann ja niemanden dazu zwingen, ihm Lob zu geben. Dann gibt es die Gelübdeopfer. Und dann spricht 3. Mose 7 einfach noch von freiwilligen Opfern. Das Fleisch des Dank- und Friedensopfers soll aber am Tag seiner Darbringung gegessen werden. Man darf nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Und ein Vers weiter heißt es in 3. Mose 7, 16, beruht aber das Opfer, das er darbringt, auf einem Gelübde, also ein freiwilliges Gelübdeopfer, so soll es am Tag seiner Darbringung gegessen werden. Und was davon übrig bleibt, darf am folgenden Tag gegessen werden. Eigenartige Anordnung des Mose, oder? Das eine freiwillige Opfer musste am gleichen Tag noch gegessen und verzehrt werden. Durfte man nicht aufbewahren bis zum nächsten Tag. Aber das gelübde Opfer, das durfte man bis zum nächsten Tag aufheben und am nächsten Tag verzehren. Was ist das ein Schattenbild denn für uns im Neuen Testament? Das ist im Grunde ganz einfach. Wir können das freiwillige Loben unseres wunderbaren Herrn und Heilandes, das können wir nicht einfach aufheben bis zum nächsten Tag, sondern jeder Tag neu soll ein Tag sein, an dem wir ein freiwilliges Lob und Dankopfer unserem Herrn bringen. Jeden Tag neu. Und da reicht es nicht, wenn ich am Montag den Herrn preise und dann sage ich, das reicht jetzt für den Rest der Woche. Nee, jeden Tag neu sollen wir vor unseren Gott treten und ihm ein freiwilliges Lob und Dankopfer bringen. Warum durfte man aber das Gelübdeopfer auch nach 2 Tagen noch verzehren? Weil ein Gelübde ist etwas ganz anderes. Ein Gelübde ist eine innere Entscheidung. Das ist ein Entschluss. Ich diene Gott, ich gebe mich meinem Gott hin. Das muss ich nicht jeden Tag erneuern. Aber das Lob und das Danken, das sollten wir täglich üben, täglich unserem Gott darbringen. Aber für alle 3 Arten von freiwilligen Friedensopfern gilt eines. Was aber vom Opferfleisch bis zum 3. Tag übrig bleibt, das soll man mit Feuer verbrennen. Wenn aber dennoch am 3. Tag von dem Fleisch seines Friedensopfers gegessen wird, so wird es nicht als wohlgefällig angenommen werden. Es wird dem, der es dargebracht hat, nicht angerechnet, sondern gilt als Greuel und die Seele, die davon isst, wird ihre Schuld tragen. Schon interessant, alle diese Opfer durften am 3. Tage nicht mehr gegessen werden. Sie mussten verbrannt werden. Und wenn ein Israelit hinging und dennoch eines dieser Opfer am 3. Tag verspeiste, dann sagt Mose, dann muss er aus dem Volke Gottes ausgerottet werden. Dann ist er nicht mehr Teil des Bundesvolkes. Ihr Lieben, das ist eine ernste Botschaft. Wir können Gott nicht wohlgefallen mit dem, was wir in der Vergangenheit dargebracht haben. Wir können Gott nicht wohlgefallen mit dem, was wir ihm vor einer Woche, vor einem Jahr oder vor 5 Jahren dargebracht haben. Sondern Gott möchte eine lebendige Beziehung haben, indem wir ihn jeden Tag neu preisen und loben und ihm danken für die Erlösung auf Golgatha. Am Tag des Opfers, am Tag danach, da dürfen wir noch essen, aber am 3. Tag, am 5. Tag, am 10. Tag, da ist dieses Opfer, dieses Verspeisen nicht mehr erlaubt. Und manches Mal habe ich so den Eindruck, dass wir uns davor hüten müssen, dass wir nicht Opferfleisch darbringen, das älter ist als 3 Tage. Abgedroschene Gebete, religiöse Floskeln. Einer der Glaubensväter, Johann Friedrich Lobstein, schrieb einmal: Der Glaube ist nicht ein Wort, sondern ein Werk. Nicht eine Sache der Nachäffung, sondern der innerlichen Verarbeitung. In vielen frommen Familien gibt es einen Glauben, der erst zusammenbrechen muss, ehe er kann der Rechte werden. Man ist christlich erzogen worden, man hat von jeher in einer frommen Luft gelebt, aber das reicht doch nicht aus. So auf den Schultern getragen zu werden, beweist doch nicht, dass man auf eigenen Füßen stehen kann. Ihr Lieben, Tradition ist auch eine Gefahr in unserem Leben. Auch unsere Gebete, unsere stille Zeit kann zur Tradition, zur äußeren Form werden. Auch wir neigen dazu, einfach auf Floskeln zurückzugreifen. Und so prüfen wir uns doch da, ihr Lieben, dass wir unsere Opfer immer frisch darbringen. Und keine Opfer vom 3., 4., 5. Tag, sondern frische, freiwillige Opfer, indem wir uns selbst mit unserem ganzen Herzen unserem Erlöser hingeben. Psalm 54,8. Ich will dir opfern aus freiem Trieb, deinen Namen, o Herr, will ich loben, denn er ist gut. Hier begegnet uns wieder dieses Wort nödabar, freiwilliges Opfer. Ich will dir opfern aus freiem Triebe. Man könnte auch übersetzen, ich will dir ein freiwilliges Opfer darbringen. Ja, und für dieses freiwillige Opfer, da gelten dann die göttlichen Regeln. Am 1. Tag darfst du es essen, am 2. Tag darfst du es essen, aber am 3. Tag, da ist es schon zu abgestanden. Ich will dir opfern aus freiem Triebe. Ich will dir ein freiwilliges Opfer darbringen. Es gibt auch Übersetzungen, die das tatsächlich genau so übersetzen. Und dieses freiwillige Opfer, ihr habt ja gut zugehört, das ist mit Lob Gottes verbunden. Freiwillige Gaben wurden auch beim Bau der Stiftshütte verwendet. 2. Mose 36, 3. Und sie empfingen von Mose alle freiwilligen Gaben. Freiwillige Opfer, keine Pflichtopfer. Nicht der Pflichtzehnte, sondern das, was man freiwillig aus Freude für das Reich Gottes gibt. Und sie empfingen von Mose alle freiwilligen Gaben, welche die Kinder Israels zu dem Werk des Dienstes am Heiligtum gebracht hatten, damit es ausgeführt werde. Sie brachten ihm immer noch jeden Morgen ihre freiwilligen Gaben, ihr Nödabah. Ja, und das ist ein Schattenbild, ihr Lieben, für den Bau der Gemeinde Jesu. Jeder bringt seine freiwilligen Gaben ein. Und er tut es mit dem Lob auf seinen Lippen. Warum? Weil er es gerne tut. Weil er sich selbst seinem Gott als eine Gabe, als ein Opfer darbringt. Ja, jeder ist willig, an diesem großen Auftrag teilzuhaben. Und ich habe so ein bisschen die Leute beobachtet, als ich dann etwas früher hier war, ja, wie dann die einzelnen Hände kamen und dann wurde hier gerichtet und aufgebaut und Dinge vorbereitet. Seht, das sind alles willige Hände, die wir brauchen in der Gemeinde Jesu. Und was meint ihr, wie ihr staunen werdet, wenn dann nachher aus der Küche beim Abwasch das Lob Gottes erschallt und den ganzen Ort hier erreicht? Das also bedeutet, dein Volk ist willig. Die Gemeinde soll ein Volk sein, das willig aus Freuden sich selbst ganz dem Heiland hingibt, und zwar jeden Tag von Neuem. Und nun zeigt uns die Bibel, zweiter Punkt, wozu das Volk willig ist. Das wird vielleicht den einen oder anderen überraschen, aber die Bibel sagt uns, Vers 3, dein Volk ist willig am Tag deines Kriegszuges. Seid ihr willig, in den Krieg zu ziehen? Also ihr wisst ja, gerade ist die Diskussion bei den Ukrainern, ob man die jungen, wehrfähigen Männer, die nach Deutschland gekommen sind, ob man die nicht wieder zurückschickt in die Ukraine, weil die brauchen ja Soldaten. Und viele der jungen Männer sind nicht so willig, in den Krieg zu ziehen für ihr Vaterland. Und manchmal glaube ich, auch unter Christen, da gibt es so den einen oder anderen Bruder, natürlich nicht hier in der Mühle, da haben wir ja lauter kampferprobte und kampfeswillige Brüder und Schwestern, aber die scheuen die Glaubenskämpfe, die knicken so schnell ein. Wir sind nicht bereit, auch hinzustehen für die Wahrheiten Gottes manches Mal unter den Geschwistern. Aber dein Volk ist willig am Tag deines Kriegszugs, die Elberfelder übersetzt ja hier am Tag deiner Macht. Das hebräische Wort hat ja mehrere Bedeutungen. Macht, militärische Macht, Tapferkeit, Stärke, auch großer Reichtum wird mit diesem Wort bezeichnet. Aber ich glaube, dass die Schlachterbibel in diesem Kontext hier, wo es darum geht, dass der Messias herrscht inmitten der Feinde, hier über ein Volk Gottes verfügt, das willig ist am Tag des Kriegszuges. Hier geht es wirklich um den Kriegszug, um den geistlichen Kampf. Und das erinnert uns natürlich an den Epheserbrief. Das wisst ihr alle, die Waffenrüstung Gottes. Der Epheserbrief beginnt ja mit der Erlösung, erlöst durch das Blut Jesu Christi, einverleibt in den Leib Jesu Christi. Und dann, wenn wir weiterlesen im Epheserbrief im 6. Kapitel, dann sehen wir, dass der Apostel Paulus sagt in Kapitel 6, Vers 10, im Übrigen, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ja, wir sind verbunden mit dem, der inmitten seiner Feinde herrscht. Wir sind verbunden mit Jesus Christus. Und aus dieser Kraft leben wir, nicht aus unserer Kraft. Und dann kennt ihr ja Epheser 6, wahrscheinlich zum Teil auswendig, legt die ganze Waffenrüstung Gottes an. Gott möchte, dass wir wehrfähig sind. Davon spricht man ja jetzt auch viel in den Nachrichten. Deutschland muss wieder wehrfähig werden. Ich glaube, manches Mal müssen auch die Christen wieder wehrfähig werden. Dass die mal wieder wissen, wie so eine Waffenrüstung aussieht, wozu man die benutzt. Und so Waffenrüstungen in der Antike, die waren auch gar nicht so einfach, so leicht. Also da waren schon ein paar Kilo. Dass die nicht gleich zusammenbrechen nach einem Kilometer, dass die wieder marschieren können und wissen, wie man denn die Waffenrüstung Gottes einsetzt. Und nun sehen wir auch die Verbindung wieder zwischen dem Opfer auf Golgatha. Wir feiern ja heute hier noch Abendmahl. Wir sehen die Verbindung zwischen dem Opfer auf Golgatha und dem geistlichen Sieg. Wenn wir beständig das Opfer des Lobes darbringen, wenn wir täglich ein Nödaba, ein freiwilliges Opfer darbringen, wenn wir uns täglich neu unserem Herrn und Heiland weihen und uns ihm ganz hingeben und unseren Blick auf Golgatha ausrichten, dann werden wir auch in unseren geistlichen Kämpfen siegreich bestehen. Wir sind nämlich beides, ihr Lieben. Wir sind willige Priester und wir sind willige Krieger. Und wenn wir in den geistlichen Kampf ziehen, da wird mir eines immer deutlicher. Da ist es wichtig, dass wir das Priestergewand anlegen, aber dass wir auch die Waffenrüstung anlegen. Und wir brauchen beides. Als königliche Priester können wir nur dann auch im geistlichen Kampf bestehen, wenn wir die geistliche Waffenrüstung anhaben. Wir brauchen beides, die königlichen Gewänder, die priesterlichen Gewänder und die Waffenrüstung Gottes. Und nichts anderes lesen wir hier in diesem Psalm. Vers 3, dein Volk ist willig am Tag deines Kriegszuges. Aber dann heißt es weiter, in heiligem Schmuck tritt der Tau deiner Jungmannschaft hervor. Also ich glaube, wenn wir jetzt einen Moment, einen Blick haben könnten für unseren geistlichen neuen Menschen in uns, dann würden wir plötzlich sehen, wie wir alle in heiligem Schmuck sitzen würden. Also brauchen sich Schwestern sich gar nicht mit Perlen behängen, nein, nein, sondern jeder von uns, der hat einen geistlichen Schmuck. Und dieser heilige Schmuck, auch das ist wiederum ein Wort, das kommt aus der Priestersprache. Es ist etwas Geheiligtes. Geheiligt heißt ja nicht profan, nicht weltlich, sondern etwas, was ausschließlich im Tempel oder für den Tempel bestimmt war. Heilig kann auch bedeuten, etwas, das ausschließlich für Gott bestimmt ist, ausgesondert für ihn, etwas Heiliges. Und immer wieder in den Psalmen lesen wir von diesem heiligen Schmuck. Im Psalm 29, Vers 3. Gebt dem Herrn die Ehre seines Namens, betet den Herrn an in heiligem Schmuck. Tun wir das, ihr Lieben? Beten wir nur einfach an oder beten wir an in heiligem Schmuck? Lieber Basten, legst du deinen heiligen Schmuck an, wenn du den Herrn anbetest? Psalm 96, 9 bis 10. Betet den Herrn an in heiligem Schmuck. Er bebt vor ihm alle Welt. Sagt unter den Heiden, der Herr regiert als König. Darum steht auch der Erdkreis fest und wankt nicht. Er wird die Völker gerecht richten. Und auch in 1. Chronik 16, 29 lesen wir, bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Gaben besser, bringt Speiseopfer dar und kommt vor sein Angesicht, betet den Herrn an in heiligem Schmuck. Heiliger Schmuck und Speiseopfer, ihr Lieben, das ist die Priestersprache. Und wir alle sind königliche Priester und berufen, unserem Gott diese Gaben darzubringen. Nun, was ist denn unser heiliger Schmuck? Wir sind ja hier noch im alten Bund, aber wir leben ja im neuen Bund. Wir sind ja das neutestamentliche Heilsvolk. Der heilige Schmuck, ihr Lieben, das ist der neue Mensch, den ihr angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit, nach Epheser 4, 24. Und da sagt Paulus im Römerbrief etwas Interessantes. Er sagt, zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Merkt ihr etwas? Ja, wir können ja irgendwie so wie die Charismatiker in irgendwelchen Sphären schweben. Aber Paulus, der steht hier mit beiden Beinen auf der Erde. Und er weiß, auch wenn wir den heiligen Schmuck empfangen haben, auch wenn wir wiedergeboren sind, wenn dieser neue Mensch in uns durch die Wiedergeburt heranwächst und immer mehr wir verwandelt werden in das Ebenbild seines Sohnes, dann haben wir Gefahren zu überwinden. Und darum sagt der Apostel Paulus, pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Ihr Lieben, da ist auch manches Mal Kampf. Und in diesem Kampf, da wollen wir doch willig unserem Herrn folgen und alle Sünde verbannen. Ich weiß nicht, ich glaube, viele von euch werden wohl Topic auch als Abonnenten haben. Und eine Ausgabe, die hat mich schockiert im November 2024. Und zwar war da eine Umfrage unter evangelikalen Pastoren, die da vorne stehen und Gottes Wort verkündigen und Gemeinde leiten. Und da hieß es in dieser Umfrage, das deckt sich in etwa auch mit den Verhältnissen in den USA, 39% der evangelikalen Pastoren konsumieren Pornografie. Ist das nicht erschütternd? Da stehen Leute berufen zu einem heiligen Dienst und im Geheimen konsumieren sie Pornografie. Aber wisst ihr, dann kam noch eine Meldung und das hat mich noch mehr schockiert. 25% dieser Leute, die Pornografie konsumieren, finden das noch nicht einmal problematisch. Das Normale wäre doch, wenn einer mit dieser Sünde zu kämpfen hat, dass er darum ringt, dass er frei wird von dieser Sünde. Und als Pastor und als Ältester und sollten wir so etwas nicht in unserem Leben dulden. Und wenn es in unserem Leben ist, ihr Lieben, dann sollten wir nicht ruhen, dann sollten wir in heiligem Schmuck als willige Streiter Gottes so lange gegen die Sünde durch die Gnade und durch den Glauben kämpfen, bis wir sie ablegen, bis wir sie in den Staub getreten haben. Aber 25% dieser Leute sagen, hab kein Problem damit. Ich habe mit so Leuten zu tun gehabt. Wisst ihr, was sie sagen? Ja, keiner ist ja vollkommen. Jeder hat ja so seine Schwächen und Sünden. Und dann kann man auch solche Dinge entschuldigen. Ihr Lieben, wir sollten Sünde niemals entschuldigen. Es war Spurgeon, der einmal sagte, wer gering denkt von seinen Sünden, der denkt gering von seinem Erlöser. Und wenn wir heute zum Abendmahl treten, ihr Lieben, und da ist Sünde in deinem Leben, kleine oder große Sünde, schwere oder weniger schwere Sünde, du, dann tritt heute zum Tisch des Herrn und bitte ihn darum, dass er dich reinigt und durch sein Blut dir die Kraft gibt, diese Sünde ein für alle Mal zu überwinden. Micha 2,9 beklagt den Zustand seines Volkes. Ihr vertreibt die Frauen meines Volkes aus den Häusern ihrer Wonne. Von ihren Kindern nehmt ihr meinen Schmuck für immer weg. Ihr lieben Eltern, die ihr Kinder zu Hause habt, es ist so wichtig, dass Kinder in intakten Familien aufgezogen werden. Aber so ist es so wichtig, dass ihr Eltern, dass ihr in heiligem Schmuck vor euren Kindern wandelt. Damit sie an eurem Beispiel sehen, ja, euer Reden, euer Trachten, das ist rein und das ist heilig, dass ihr Vorbilder seid. Und natürlich müssen sich die Kinder irgendwann mal selbst entscheiden, aber lasst uns doch nicht daran schuldig werden, dass wir versagt haben, wenn unsere Kinder vielleicht den Herrn dann nicht annehmen. Und dann heißt es weiter in Vers 3, und da sind wir beim vierten Punkt, also wir kommen langsam dem Ende entgegen. Diese Gemeinde, das willige Volk Gottes, die neutestamentliche Gemeinde, ich sehe sie ja heute vor mir. Ihr alle, ihr seid diese Leute, die der Psalm hier beschreibt. Ihr seid aus dem Schoß der Morgenröte und da tritt der Tau deiner jungen Mannschaft hervor. Und auch das ist eine Beschreibung der Gemeinde. Und schon der Reformator Martin Luther sah in diesem Bild im Psalm 110 ein Bild für die aus Gott geborene Gemeinde. Und wir haben gesehen, wie der Epheserbrief uns zeigt, wie diese Gemeinde mit dem Haupt, der zu Rechten des Vaters sitzt, verbunden ist. Er das Haupt und wir die Glieder. Er zu Rechten des Vaters, wir hier auf Erden, aber als Leib Jesu Christi mit dem Haupt verbunden. Und das darfst du wissen, jeder Einzelne, der hier ist und bekehrt und gläubig ist, ist ein Glied dieses Leibes und durch deine Teilhaberschaft am Leibe Jesu Christi bist du verbunden mit dem Haupte Jesu Christi. 2. Korinther 4,16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert. Ja, und da steht so ein wunderbares Wort, anakanoo, nach oben erneuert. Du, das tut Gott in deinem Leben. Er erneuert den neuen Menschen in dir nach oben. Da ist immer diese Blickrichtung. Und manches Mal habe ich das Gefühl, dass unter manchen Christen der Blick zu sehr und zu häufig nach unten gerichtet ist. Auf die Schwachheiten, auf die Probleme, auf die Nöte. Aber lasst uns das doch wissen, der Heilige Geist wirkt in dir und er vollbringt dieses Anakainoo, dieses nach oben hin erneuert werden Tag für Tag. In Israel, da kann es ja sehr heiß und trocken werden, aber Gott in seiner Vorsehung, der hat den Tau geschaffen. Und da ist es so, nachts, wenn alles schläft, dann kommt dann die kühle Luft und mit der kühlen Luft kommt der Tau und dieser Tau benetzt dann die Pflanzen, sodass Wassertropfen entstehen können, mit denen dann man auch in diesem heißen Israel Landwirtschaft betreiben kann. Und da bin ich auf eine Stelle gestoßen in Hohelied 5, Vers 2, ein wunderbares Buch, ein Buch, das uns die Beziehung zwischen Braut und Bräutigam, zwischen Gemeinde und dem Herrn Jesus Christus aufzeigt. Und da heißt es in Hohelied 5, Vers 2, ich schlafe, aber mein Herz wacht. Da ist die Stimme meines Geliebten, der anklopft. Tu mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Makellose, denn mein Haupt ist voll Tau, meine Locken voll von Tropfen der Nacht. Das ist Sulamit, ein Bild für die Brautgemeinde, ein Bild für euch, für uns, die wir gläubig sind, und ein Bild für ihren Geliebten, ein Bild für Jesus, der anklopft. Tu mir auf, denn mein Haupt ist voll Tau. Ihr Lieben, hören wir immer das Klopfen unseres Herrn? Hören wir immer das leise oder auch das laute Klopfen unseres Herrn? Du, wenn er klopft, ich bitte dich, dann mach die Tür deines Herzens auf, weil sein Haupt ist voll von Tau und dieser Tau bringt dir Frische und Erquickung. Und das ist die Botschaft vom Psalm 110, Vers 3. Dein Volk, Gottes Volk, die Gemeinde Jesu ist willig, am Tag deines Kriegszugs, sie ist bereit, in den Kampf zu ziehen. Sie ist bereit, in den Kampf gegen Sünde zu ziehen. Sie ist in heiligem Schmuck. Sie ist aus dem Schoß der Morgenröte. Der Tau seiner Jungmannschaft tritt hervor. Ich komme zum Schluss mit einer wahren Geschichte. Im Juli 1986 veranstaltete Billy Graham eine große internationale Konferenz für reisende Evangelisten. Es waren etwa 8000 Leute eingeladen. Billy Graham, das war in Amsterdam damals, er sammelte Geld, um all den Missionaren in der Welt, die eben zu arm waren, diese Konferenz zu ermöglichen. Es waren einfache Leute. Man nannte sie die Barefoot Evangelists, also die Barfuß-Evangelisten. Ganz einfache Leute, die im Dschungel von einem Dorf zum anderen sich durchkämpften. Einfache Leute ohne Schulbildung oft, ohne theologische Ausbildung, die das Evangelium weitertrugen als Evangelisten für ihren Herrn. Sie bahnten sich die Wege durch Flüsse und erduldeten viel Ablehnung, aber sie hatten ein Ziel, sie wollten die Botschaft Jesu hinausbringen. Und einer dieser Barfuß-Evangelisten war Joseph. Joseph war ein Afrikaner, der sich in der afrikanischen Piste bekehrte, als er die Botschaft Jesu hörte. Und auf der Stelle glaubte er diesem Wort des Evangeliums. Er nahm Jesus Christus an, er wurde wiedergeboren. Und dann wollte er zurück zu seinem Stamm. Er kam aus dem Stamm der Maasai und wollte ihnen diese frohe Botschaft bringen. Und dann ging er dort in sein Dorf, verkündigte ihnen diese einfache, klare Botschaft. Jesus Christus ist am Kreuz von Golgatha gestorben. Er vergibt dir all deine Schuld. Nimm ihn im Glauben an und du wirst ewiges Leben empfangen. Und dann erwartete er, dass sie die Botschaft Jesu mit gleicher Freudigkeit aufnehmen würden. Aber es kam ganz anders. Er ging von Hütte zu Hütte und die Mienen wurden immer finsterer und dann packten die Männer ihn
Und die Frauen nahmen Stacheldrahtzaun und schlugen auf ihn ein. Und nachdem sie ihn fast schon ohnmächtig geprügelt hatten, schleiften sie ihn aus ihrem Dorf hinaus und ließen ihn dort zurück zum Sterben. Er schaffte es mit Mühe und Not, sich zu einem Wasserloch zu robben und brauchte Tage, bis er körperlich wieder hergestellt war. Und dann machte er sich Vorwürfe. Warum haben die meine Botschaft nicht angenommen? Und dann überlegte er, wie ist das möglich? Und dann legte er sich die Botschaft noch einmal zurecht und jedes Wort wurde auf der Waagschale abgewogen. Und dann ging er zurück in dieses Dorf ein zweites Mal und wollte ihnen die Botschaft von Jesus bringen. Und wieder wurde er abgelehnt. Wieder wurde er mit dem Stacheldraht ausgepeitscht und aus dem Dorf gejagt. Aber seht ihr, das ist ein Mann gewesen, der war willig am Tag des Kriegszuges. Er wusste, hier ist ein geistlicher Kampf und er gab nicht so schnell auf. Wir haben so viele Christen, die geben viel zu schnell auf. Einmal gebetet, zweimal gebetet, wenn sich nichts tut, hör mal auf. Ich habe für eine Sache 10 Jahre gebetet. Ich muss eingestehen, ich habe am Ende auch nicht mehr dran geglaubt, aber gerade dann, nach 10 Jahren, als ich schon aufgeben wollte, erhörte Gott meine Gebete. Das tut er manches Mal. Und so geht Josef ein drittes Mal zurück in dieses Dorf, die ihn schon zweimal fast tot geprügelt hätten. Und das Gleiche geschieht wieder. Er bringt ihnen die Botschaft der Liebe Jesu Christi und die wollen es nicht hören. Und sie drücken ihn zu Boden und die Frauen nehmen wieder Stacheldraht und schlagen auf ihn ein. Und die alten Wunden reißen wieder auf. Und da passiert etwas. Als die Frauen auf ihn einschlugen, begann plötzlich eine Frau bitterlich zu weinen. Und das war das Letzte, was Joseph mitbekam, denn dann fiel er in Ohnmacht. Am nächsten Morgen erwacht er in dem Bett der Hütten seines Masai-Stammes. Und die ihn eigentlich zu Tode prügeln wollten, waren dabei, ihn nun wieder gesund zu pflegen. Und wisst ihr, was geschehen war? Die Frau brach zusammen unter der Last ihrer Sünde. Und dann brachen die anderen zusammen und sie alle nahmen Jesus an. Und der ganze Stamm bekehrte sich. Seht ihr Psalm 110, Vers 3. Ein williges Volk am Tag des Kriegszuges. Und als Billy Graham diese Geschichte hörte, da war er tief erschüttert und Joseph zog sein T-Shirt hoch und er zeigte ihm all die Striemen und Wunden auf der Brust und auf dem Rücken. Und Billy Graham sagte, der große Evangelist, ja, der sagt, ich bin nicht würdig, diesem Mann die Schuhriemen zu lösen. Ach ihr Lieben, was wird es einmal im Himmel sein? Da wird vielleicht so der eine oder andere, der wird vielleicht höher stehen als ein Billy Graham oder nicht mehr irgendwelche Namen. Und auch du, denke einmal, in deiner Situation am Arbeitsplatz, Familie, Verwandtschaft, Nachbarschaft, auch wir sind doch solche Barfuß-Evangelisten, oder? Wollen wir uns doch willig unserem Jesus hingeben, dass er uns gebrauchen kann? Und wollen wir uns doch nicht so schnell entmutigen lassen, wenn Widerstand kommt? Ja, da soll der Widerstand kommen, da machen wir weiter. Denn wir wissen eines, wir sind verbunden mit dem Haupt, mit dem Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks, der zu Rechten des Vaters sitzt. Wir sind ein Teil dieses Leibes, der mit dem Haupt direkt verbunden ist. Dein Volk ist willig, am Tag deines Kriegszuges in heiligem Schmuck aus dem Schoß der Morgenröte tritt der Tau deiner Jungmannschaft hervor. Das ist die Gemeinde Jesu, prophetisch schon 1000 Jahre vor dem Erscheinen Christi vorhergesagt. Bist auch du willig? Damit ende ich diese Verkündigung. Bist auch du willig? Du, dann zieh die Waffenrüstung Gottes an. Lege deinen heiligen Schmuck an dein Priestergewand und weihe dein Leben deinem Heiland ganz neu. Weihe dein Leben dem, der zu Rechten des Vaters im Himmel sitzt.